Ja, wir brauchen jetzt einen kleinen Augenblick Zeit noch. Mein Rechner macht genau das, was ich befürchtet habe, nämlich nichts. So. Und da habe ich schon den nächsten. Danke. Ja, ich wollte heute gerne über den Zachäus und das Doppelgebot der Liebe sprechen. Und erstmal ist es mir eine große Ehre, heute hier zu stehen und mit euch das zu teilen, was mir bei Zachäus wichtig geworden ist. Und einsteigen möchte ich gerne mit einem Ausspruch von Bill Johnson, der sagt, du kannst die Menschen lieben, ohne Gott zu lieben. Aber du kannst nicht Gott lieben, ohne die Menschen zu lieben. Und jetzt gehe ich erstmal rum und frage, kennt ihr den Zachäus? Wie war er denn? Was war denn das für ein Typ? Hat jemand eine Meinung zu ihm?
Ziemlich kleiner Mann war das und ein Zöllner.
Ich glaube, der war auf der einen Seite ziemlich feige, weil er sich auf den Baum verdrückt hat und auf der anderen Seite total radikal, weil er dann ja total anders weitergegangen ist.
Okay.
Also er war ein Sünder, der zu Gott gefunden hat, für mich, ja.
Okay, dann tragen wir das mal, ja?
Ich glaube, Jesus hat sich mit ihm angefreundet.
Okay, wir tragen das mal alles hier eben zusammen. Also hier habe ich einmal gehört, er war ein Sünder. Jesus hat sich mit ihm angefreundet, also er war auch für irgendwen war er ein Freund. Er war klein. Er war radikal, haben wir gehört. Was habe ich noch vergessen? Feige. Na, dann lesen wir erstmal die Geschichte, wie sie im Lukas im 19. Kapitel aufgeschrieben ist. Und das macht der Harald.
Und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist.
Jetzt haben wir noch ein paar Eigenschaften von diesem Zachäus gehört. Also unter den Menschen hatte er keine Freunde. Er war der reiche Oberzöllner. Reich habe ich mal hier noch dazu geschrieben. Er hat die Leute übers Ohr gehauen, er war ein Betrüger. Das hat er später ja selber zugegeben. Er war ein Neureicher. Er war einer, der in den gesellschaftlichen Konventionen so ziemlich mal angeeckt ist. So ein Fiesling, auch ein Feigling. Und er hat mit der Besatzungsmacht, mit den Römern zusammengearbeitet. Das hat seinen Beruf mit sich gebracht. Und deswegen war er auch unrein. Und gleichzeitig war er einer, der im Herzen arm war. Er war bedürftig. Er hatte eine Sehnsucht im Herzen und er wollte Jesus sehen. Ich schreibe jetzt hier mal einfach noch dazu, wollte Jesus sehen. Ich denke, in diesem wollte Jesus sehen steckt ganz viel drin. Eine Beziehung lebt immer von zwei Gegenübern. Und in dieser Geschichte sind das Jesus und Zachäus. Und wenn wir uns die beiden mal genauer ansehen, so sehen wir erstmal Jesus. Dieser ging nach Jericho hinein und ging, wie wir eben gehört haben, ja, ohne mit den Menschen ins Gespräch gekommen zu sein, ohne mit ihnen einen Kaffee getrunken zu haben, ohne mit ihnen gegessen zu haben, einfach weiter. Das war für die Menschen aus Jericho empörend. In der Kultur, in der Gastfreundschaft einen zentralen Stellenwert hat, ist das Ausschlagen der Gastfreundschaft eigentlich wie eine Ohrfeige für die Bewohner dieser Stadt. Später werde ich auf diese Szene nochmal zurückkommen. Einen gab's, dem hat man das nicht angesehen, aber er wollte mehr. Er hatte Sehnsucht im Herzen, er wollte Jesus sehen. Und weil er klein war, ging er dahin, wo keine Menschen im Weg standen, vor den Toren der Stadt auf einem Maulbeerfeigenbaum. Diese Maulbeerfeigenbäume waren eigentlich so wie, sie sind gewachsen wie Unkraut, eigentlich überall gewachsen, deswegen wollte man sie in der Stadt gar nicht erst haben. Und sie waren Schattenspender. Die Maulbeerfeigenbäume haben Früchte, die etwa so groß sind wie Brombeeren, auch so ähnlich aussehen. Und diese Früchte durften die armen Leute pflücken. Der Maulbeerfeigenbaum war also ein Ort, an dem sich immer die Armen getroffen haben. Unabhängig davon hatte dieser Baum für Zachäus einen echten Vorteil. Der Maulbeerfeigenbaum hat nur so einen kleinen Stamm und so konnte der Zachäus also leicht und schnell hochklettern. Er war ja selber klein, der wäre ja auf einen hohen Stamm nie hochgekommen. Und in diesem Baum konnte er sich in den Zweigen verstecken und seiner Sehnsucht nachhängen. Er wollte ja Jesus sehen. Und dieser Jesus ist ja jetzt einfach durch Jericho durchgelaufen und bleibt vor diesem Maulbeerfeigenbaum stehen und sieht den Zachäus zwischen den Zweigen da rausgucken. Und da kommt es zu einem Blickkontakt. Die Blicke treffen sich und hier beginnt eine Beziehung zwischen zwei höchst unterschiedlichen Gestalten, nämlich zwischen Jesus und Zachäus. Und jetzt spreche ich etwas allgemeiner von Gott. Wie ist eigentlich Gott? Wie ist Jesus? Er ist ewig, er ist allmächtig, der Unveränderliche, die Konstante, der Ich bin da, auch und gerade dann, wenn alle anderen schon lange davon gelaufen sind und nichts mit mir zu tun haben wollen oder mit dir oder mit dem anderen. Gott ist das Einzigste, das Bestand hat, wenn alles, was wir sehen können, nicht mehr sein wird. Und Gott ist Liebe. Und über Zachäus haben wir ja schon gesprochen. Und unglaublich spannend und für mich unglaublich berührend ist es jetzt, dass es Jesus überhaupt nicht interessiert, welches Sündenregister dieser Zachäus hat. Obwohl er alles über diesen Zachäus weiß, spricht er es nicht mit einer Silbe an. Gott ist einzig am Menschen an Zachäus interessiert. Jesus ist also an Zachäus interessiert und er kennt ihn. Er spricht ihn nämlich mit Namen an. Er kennt ihn offensichtlich sogar ziemlich genau. Und was ist das göttliche Motiv? Es ist Liebe, einzig Liebe. Und Zachäus, der sitzt immer noch oben in seinem Baum. wahrscheinlich so aufgeregt wie ich jetzt hier. Und er hatte eine Sehnsucht im Herzen, er spürte den Mangel. Ja, wie sollte er denn diesem Jesus jetzt begegnen? Aber er wollte ihn ja sehen. Und die Blicke halten sich. Dadurch, dass er in den Baum geklettert war, hatte er eine andere Perspektive. Ein Wechsel der eigenen Perspektive nennt man heutzutage auch Supervision. Also es gab es damals auch schon. Vielleicht hat Zachäus hier erkannt, dass er Jesus nichts anzubieten hat. Jetzt sitzt er im Baum der armen Leute. Und die Art, also Jesus kennt ihn ja, er hat ihn ja angesprochen, Zachäus. Und die Art, wie Jesus ihn angesprochen hat, die muss liebevoll gewesen sein. So warm, wie er es wohl seit Jahren nicht mehr gehört hat. Das gab ihm Mut, es gab ihm eine neue Würde. Jesus sieht nämlich den Menschen mit all seiner Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Annahme und nach Liebe. Und das ist auch das, was diesen Zachäus getrieben hat. Sehnsucht. Und in dieser Situation treffen sich ja zwei Menschen. Und in dieser Situation ruft dieser Jesus den Zachäus aus seinem Maulbeerfeigenbaum heraus und lädt sich selbst zum Essen ein. Er ruft den Zachäus in die Gemeinschaft mit sich. Und hier wächst eine Freundschaft fürs Leben. Gott ist treu. Er ist verlässlich und sicher, sodass wir eine tiefe, sichere Bindung zu ihm aufbauen können, lebenslang bis in die Ewigkeit hinein. Wie oft sitzen wir in irgendwelchen Maulbeerfeigenbäumen und verstecken uns? Aus welchem Maulbeerfeigenbaum will Gott uns herausrufen? Hinter welcher Fassade sind wir gerade? Für mich steht dieser Maulbeerfeigenbaum für alles, was uns die Möglichkeit für Fassaden bietet. Ich sage nur, mein Haus, mein Auto, mein Boot oder vermeintliche Sicherheit, zum Beispiel Macht oder Einfluss. Aber auch alte Verhaltensmuster, Angst. Jesus kennt unsere tiefe und oft versteckte Sehnsucht. Wir zeigen sie ja nicht gerne. Das würde ja für Mangel sprechen. Aber Jesus ruft uns aus diesem Maulbeerfeigenbaum heraus, aus dem Versteck, aus den Mauern der Angst oder der vermeintlichen Sicherheit zu kommen und Fassaden und Beziehungshindernisse hinter uns zu lassen. Und was sind die Folgen, wenn wir Jesus folgen? Jesus rief also den Zachäus und lud sich selbst zum Essen ein. Er ruft den Zachäus in die Gemeinschaft mit sich. Jesus liebt den Sünder, weil er den Menschen sieht. Und was ist mit Zachäus passiert? Er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Haben wir entschieden, wer bei uns im Herzen wohnt? Ich entscheide, wer mein Leben bestimmt und wem ich wirklich gehöre. Wir sind nicht, wie viele Menschen behaupten, unendlich frei und können tun und lassen, was wir wollen. Aber wir sind verantwortlich dafür zu entscheiden, wem wir gehören. Wer unsere DNA bestimmt. Entweder gehören wir Gott oder wir gehören den Mächten der Finsternis. Entweder sind wir in der Liebe sicher gebunden und gehalten durch Jesus Christus in Gott, der die Konstante von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, also wie die Reben am Weinstock. Oder wir sind vom Zeitgeist, von den Meinungen der Leute, von irgendwelchen Mächten oder Energien getriebene, wie ein schwankendes Rohr im Wind. Zachäus zeigt seinen Eigentümerwechsel an, und zwar in seinem veränderten Verhalten. Er zeigt, dass in ihm ganz viel passiert ist, dass er nicht mehr der ist, der er war, weil er einen neuen, einen wirklichen Freund gewonnen hat, nämlich Jesus. Er ist voller Freude. Er möchte all sein Fehlverhalten wieder gut machen. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Das ist der tiefe innere Ausdruck für die Erneuerung von Geist und Sinn. Und jetzt lege ich das Doppelgebot der Liebe über diese Situation. Der alte Zachäus, der hatte keine Beziehung, keine Gottesbeziehung und auch keine Liebe zu den Menschen. Wie auch, die sollten vielleicht seinen Lebensstandard finanzieren, ihm finanzielle Sicherheit bieten, ihm die Möglichkeiten eines exzellenten Machos geben, ein berauschendes Machtgefühl oder welche Motivation auch immer ihn dazu getrieben hat, seinen Fokus auf materiellen Reichtum zu richten. Welchen Preis hat er eigentlich dafür bezahlt? Einen unendlich hohen Preis, denn es blieb ihm nichts, gar nichts, das ihm das Herz hätte wärmen können oder irgendetwas, das Leben verheißt. Weder hier noch in Ewigkeit. Nach dieser Begegnung mit Jesus, die ihm übrigens nichts weiter gekostet hat, als ein ehrliches, frohmachendes Ja, nachdem Zachäus in eine stabile und tragfähige Gottesbeziehung gefunden hat, ist er ein ganz anderer. Nicht nur, dass er sich verändert hat, sondern wie, in wen er sich verändert hat, ist aufschlussreich. Das, was vorher für ihn von allergrößter Bedeutung war, nämlich Geld besitzen, Reichtum und damit Macht haben, spielt auf einmal eine völlig untergeordnete Rolle. Er braucht diese Geldwerte nicht mehr, um jemand vor den Augen der Menschen zu sein, sondern er will den Menschen zurückgeben, was ihnen zusteht, als Ausdruck dafür, dass er jetzt in einer liebevollen Beziehung zu Gott steht. Und Zachäus, der sich gerade noch versteckt hat, spürt sich in seiner ganzen Kleinheit und gewinnt genau in diesem ehrlichen Sich-Zeigen seine wahre Größe. Auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Jetzt wollen wir auch einmal das Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22 nachlesen.
Liebe Gott, deinen Herrn über alles. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Das Gebot gibt eine Reihenfolge vor. Erstens, liebe Gott, deinen Herrn über alles. Und zweitens, deinen Nächsten. Drittens, wie dich selbst. An erster Stelle steht meine Beziehung zu Gott. Und daraus ergibt sich alles andere. Das andere müssen wir dann nicht produzieren, sondern es ergibt sich sozusagen als Frucht unseres Glaubens und unseres Lebens mit Gott. Wie also sieht meine Gottesbeziehung aus? Wie steht Gott zu mir und zu dir? Und die andere, wie stehst du zu Gott? Die Seite Gottes ist eindeutig. Die ganze Bibel ist voll davon, wie sehr, und zwar unendlich, bedingungslos, ohne irgendwelche Abstriche, von Ewigkeit zu Ewigkeit die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Diese göttliche Liebe dürfen und müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das können wir gar nicht oft genug und gar nicht intensiv genug und gar nicht lange genug tun, weil wir uns dieser unendlichen und unermesslichen Liebe immer nur aussetzen, uns ihr hinhalten und so annähern können. Wir können sie in unserer menschlichen Begrenztheit nie ganz erfassen. Wir können Gott nie ganz erfassen. Aber wir können uns Gott hingeben, ohne Vorbehalte, indem wir Gottes Einladung in unser Leben annehmen. Ganz und gar. Das geht nur im Vertrauen. Im Gottvertrauen. So sind wir zu seinem ewigen Eigentum geworden. Gottes Zusagen und Verheißungen stehen. Sein Wort wird nie vergehen. Wie aber kommen wir in dieses Verhältnis zu Gott als Tochter, Königstochter, Prinzessin, Sohn, Erben des Reiches. Wir sind in unserer durch Sünde geprägten Situation nicht in der Lage, zuerst zu lieben. Erst durch Hingabe kann die Liebe Gottes durch uns hindurch zu den Menschen strömen. Wie steht im ersten Johannesbrief? Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir können erst dadurch lernen, bedingungslos zu lieben und Liebe weiterzugeben, weil wir ihm gehören. Lasst uns also echte Persönlichkeiten werden, durch die die Liebe Gottes zu den Menschen durchscheint, wie durch ein buntes Fensterglas durchstrahlt. Deshalb ist es auch so unendlich wichtig, dass wir aus einer echten, fundierten, lebendigen, authentischen, stabilen Gottesbeziehung heraus unser Leben gestalten, weil wir nur so den Menschen wirklich begegnen, die Menschen mit den Augen Jesus sehen. Alle unsere Arbeit, das, was wir für die Menschen wirken, können wir nur durch ihn. Durch ihn wirkt die göttliche Liebe durch uns hindurch zu den Menschen hin. Und das heißt auch, Kontrolle abgeben. Kontrolle von Situationen und dem, was wir glauben, das Leben ist. Und zwar für alle Lebensbereiche. Unsere Zeit, unsere Finanzen, unsere Ziele, unsere Beziehungen. Wir, jeder für sich, entscheidet, ob wir uns seiner heilenden Liebe hinhalten oder ob wir in der Sünde, der Gottferne und in Verdammnis leben. Und je mehr wir uns ihm hinhalten, hingeben, desto weniger kommt es auf die Außenwirkung an. Und umso mehr geht es um innere Prozesse, um Heilwerden an Leib und Seele. Die Außenwirkung kommt ganz automatisch, ganz von alleine. Aber lebt unsere Gottesbeziehung von Liebe zu Gott, von Glaube, Hingabe und Vertrauen? Im ganz normalen Routinealltag oder auch dann, wenn es dicke kommt, wissen wir uns in der absoluten Abhängigkeit von Gott? Vertrauen wir ihm wirklich ganz, ganz und gar, vorbehaltlos? Lassen wir sein Wort wirken in uns, jeden Tag aufs Neue? Wie sieht es aus mit unserer stillen Zeit? Dem Lesen in seinem Wort. Sind wir bereit, uns innerlich von Gott verändern zu lassen? Jeden Tag ein wenig. Es liegt mir völlig fern, jetzt Druck aufzubauen, frei nach dem Motto, erst wenn wir immer morgens unsere stille Zeit gehabt haben, also Leistung gebracht haben, dann können wir in die Welt aufbrechen und als gute Christen leben. Nein, natürlich nicht so. Aber stimmt unsere innere Haltung? Grundsätzlich nehmen wir uns immer wieder Zeit für Gott und kommen wir in seiner Gegenwart zur Ruhe? Lassen wir uns auf dem OP-Tisch der Gnade immer wieder behandeln, dass wir als Heile, als Geheiligte Zeugnis für ihn werden und sind? Sind wir bereit, jeden Lebensbereich Gott hinzuhalten? Oder verstecken wir uns doch noch in unseren Maulbeerfeigenbäumen? Seien wir mutig und gehen auch einfach mal unkonventionelle Wege, um andere Blickwinkel einzunehmen. Ich denke hier an Impulse wie die Männerreise und die Frauenreise. Lassen wir uns von geistlichen Begleitern herausfordern, unser Glaubensleben zu überdenken, um Glaubensirrtümern und falschen Gottesbildern auf die Schliche zu kommen. Haben wir den Mut, einmal mehrere Tage in die Stille zu gehen? Jetzt beginnt wieder ein Rooted-Kurs, diesmal bei Anke und Andreas. Wer ist dabei? Lernen wir immer wieder mal einen Bibelvers auswendig, damit wir den Inhalt verinnerlichen, unser Verhalten daraufhin ausrichten und Gott und sein Wort im Herzen haben, wenn wir in Krisen kommen und das Gefühl haben, ihn noch mehr zu brauchen? Jesus fordert im Übrigen nichts. Aber wer in einer intakten, in einer guten Gottesbeziehung steht, der wird sich verändern. Grundlegend. Es wird sichtbar, wessen Geisteskind wir sind. Und so wirkt Gott durch unser Leben hindurch zu den anderen hin. Hier zeigt sich auf eine besonders deutliche Weise das Doppelgebot. Erstens Gott lieben, zweitens die Menschen lieben. Ehrlich lieben, kein Gesetz erfüllen, etwas von mir geben, ein liebevolles Wort, eine hingehaltene Hand, Zeit teilen, aufmerksam sein. Dem anderen liebevoll zeigen, dass er Bedeutung hat. Vor Gott und deshalb in meinem Leben. Und ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster und wage den Umkehrschluss. Die Art, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, sagt etwas aus über unsere Gottesbeziehung. Und bei diesen Mitmenschen meine ich nicht in erster Linie die, die wir ohnehin gut leiden können. Freunde, Menschen, die mit uns einer Meinung sind, die unsere Sprache sprechen, die unsere Werte teilen. Ich meine, sehen wir den anderen, den Benachteiligten, den, der uns verletzt hat, den Armen oder den Bettler, den Obdachlosen, den Schrillen, den Kranken oder den Behinderten, den Fremdling, den Einsamen mit den Augen von Jesus. Und wenn wir in dieser Reihenfolge vorgehen, kommen wir auch selbst nicht zu kurz, ganz im Gegenteil. Schon beim Durchscheinen von Gottes Liebe durch uns hindurch werden wir innerlich wärmer und weicher und ehrlicher und heiler und wahrhaftiger und menschlicher und so Jesus ähnlicher. Wir können nicht andere trösten, ohne dabei durch eine vielleicht erste Hilflosigkeit oder Beklemmung hindurch in eine innere Stärke durch Gottes Hilfe und Liebe zu finden. Wir können nicht den anderen wärmen, ohne selbst in genau dieser Gemeinschaft Wärme zu erfahren. Wir können nicht salben wie eine Maria von Magdala, ohne dass das Salböl auch auf unserer Haut sein wird. Gott kann nur das durch uns wirken, was wir vor ihm sind. Können wir uns wirklich als die von ihm geliebten Kinder sehen? Leben wir dieses, dann kann seine Liebe durch uns auf andere wirken. Sind wir wirklich von ihm Erlöste, die sich seiner Vergebung und Gnade bewusst sind? Dann kann seine Vergebung und Gnade durch uns auf andere wirken. Und so stellt sich mir immer wieder die Frage, wie gehe ich um mit meinen Sünden, Schwächen und Fehlern und mit meiner Sehnsucht nach diesem wunderbaren Gott? Es gibt immer wieder Zeiten, in denen es mir schwerfällt, mit meinen Schwächen zu Gott zu gehen, ehrlich zu werden, die Maske abzunehmen. Vielleicht ist da noch so viel Wut, Zorn und Hilflosigkeit. Es geht um Wunden und um tiefe Verletzungen, die schmerzen, weil sie mich prägen. Und Heilungsprozesse wollen Gott hingehalten und die Tränen ausgehalten sein. Dabei wünscht sich Gott nichts mehr, als dass wir ihm unsere Wunden, Wut, Zorn und Hilflosigkeit, unsere Schwächen und unsere Fehler bringen. Denn er will uns ja heil machen. Er will uns seine Liebe spüren lassen. Er will durch uns wirken. Als sein persönliches Eigentum, das ich bin, möchte Gott nicht meine Maske, nicht meine Perfektion, so sehr ich an dieser Predigt auch gefeilt habe, sondern meine Hingabe mit allem, was nicht perfekt ist. Ich lebe erst seit kurzem ein Leben nach seinem Plan. Aber beim Blick auf mein Leben und meine Person hat sich so viel verändert. Ich habe im emotionalen Bereich so viele ungezählte Facetten mehr bekommen. Er hat damit mein und unser Leben außergewöhnlich bereichert. Jede Träne, die ich geweint habe, wurde mir zum Wundheilwasser und hat mich verändert. Jede Emotion, die ich jetzt leben kann, macht mein Leben bunter. Und die Fassade, die ich früher aufgebaut hatte und fallen lassen konnte, brauche ich heute nicht mehr. Tatsächlich schützen mich jetzt andere und springen für mich in die Bresche. Wenn das keine Selbstliebe ist, Eingangs habe ich gesagt, dass wir Gott niemals ganz erfassen können, und das ist ja auch wahr. Aber gleichzeitig können wir aus unserer Endlichkeit und Begrenztheit heraus in Schrittchen und Schritten in eine immer größer werdende Freiheit in Gott hineinwachsen, wenn wir zulassen, dass Gott für uns und in uns immer größer werden darf, größeren Stellenwert in unserem Leben und in den einzelnen Lebensbereichen bekommt. Wir mehr heil werden dürfen, und in dieser Bewegungsrichtung werden wir auch uns selbst immer mehr annehmen können und annehmen mit all unseren Verletzungen, Schwächen und Fehlern und mit allem, was wir an uns als schwierig empfinden und was wir bisher so gut und gerne versteckt haben. So ist die Selbstliebe zwar die letzte der drei genannten Pole, aber sie ist und bleibt gleichberechtigt mit der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Auch die Selbstliebe kann nur in der Verbundenheit mit Gott wachsen. Und so habe ich zum Schluss eine Erklärung, warum Zachäus übersetzt der Gerechte heißt. Für mich ist Zachäus der geworden, der sich in seiner Sehnsucht zu Gott hin ausgestreckt hat und von Jesus gerichtet, aufgerichtet wurde. Also ein Gerechter wurde in dem Sinne, als dass er sich von der Liebe Gottes hat anstecken und packen lassen und dem genau deshalb Heil widerfahren ist. Und jetzt frage ich euch, mit welchen Augen sehen wir die Zachäe unserer Zeit? Sehen wir ihr Tun mit den Augen der Menschen? Oder erkennen wir die Sehnsucht der Menschen mit den Augen von Jesus? Werden wir sie in die Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinde rufen? Oder wollen wir mit denen nichts zu tun haben? Bei unseren Beziehungen und bei allem, was wir tun, kann es immer nur um Liebe gehen, nicht um Perfektion. Jesus mochte die Menschen aus Jericho nicht, die nur die Schwächen, Fehler und Sünden von Zachäus gesehen haben. Er lief einfach durch Jericho durch und suchte den Sünder mit der Sehnsucht im Herzen. Für solche Menschen hat Jesus die allerfeinsten Antennen. Sind wir ihm in dieser Eigenschaft schon näher gekommen? Auf diesem Weg werden wir missionarische Gemeinde. Ich zitiere Florian Wörner, der schreibt: Es liegt in jedem von uns selbst. Will ich? Wollt ihr, dass unser öffentliches und privates Leben vom Heiligen Geist geprägt wird? Wollen wir, dass die Gemeinschaft mit Christus für uns oberste Priorität hat? Dann entwickelt sich in uns eine Willkommenskultur. Das ist die Veränderung, die missionarisch wirkt. Das ist die Veränderung, die den anderen aus einer neuen Dimension heraus sieht. Das ist die Veränderung, die die Liebe Jesu aus uns heraus zum anderen hin anstrahlt. Denn wo der Geist des Herrn willkommen ist, da ist es auch der Mitmensch. Jetzt habe ich noch zwei Dinge zum Schluss. Ich habe Schmeilis gebastelt, damit ihr euch im Alltag auch immer dieser ewigen, dieser göttlichen Liebe erinnert. Schmeili steht für See how much I love you. Und auf der Rückseite steht der Vers, mit dem Jesus den Zachäus gerufen hat. Vor diesen Vers bitte ich euch, später noch euren eigenen Namen zu schreiben. Und als zweites gebe ich euch noch eine kleine Übung mit. Wir sitzen ja alle immer wieder in unseren Maulbeerfeigenbäumen, sind arm vor Gott. Lass dich heute Abend oder morgen in deiner stillen Zeit einfach mal 10 Minuten lang vom Blick Jesu beschenken. Stell dir vor, wie Jesus dich liebevoll anschaut, und nimm einfach wahr, was sich in dir tut. Schließen möchte ich mit einem Spruch von Martin Luther King Jr., der schreibt: Jeder kann groß sein, weil jeder dienen kann. Du musst dich nicht verbiegen und du musst dich nicht zwingen zu dienen. Du brauchst nur ein Herz voller Gnade, eine Seele in Liebe gewurzelt. Amen.